ARD.
Mal angenommen, es gibt den Super-Akku.
Muss ich mein Handy dann nie wieder aufladen? Und hilft er sogar dem Klima?
Hey, ich bin Birte Sönnigsen.
Hallo, und ich bin Justus Kliss. Und alle zwei Wochen spielen wir ja hier in unserem Podcast ein Zukunftsszenario durch.
Heute eins, das meinen Alltag auf jeden Fall sehr viel leichter machen würde, wenn ich mir nie wieder Sorgen machen müsste, ob mein Handy-Akku den ganzen Tag hält. Denn ich gestehe, mein Handy ist mein Leben, es ist mein Gedächtnis, es ist mein Kalender, es ist mein Portemonnaie. Also immer schlecht, wenn der Akku schlapp macht.
Und heute beim Taschenpacken habe ich gedacht, wow, cool, da sind ja überall Akkus drin. In meinen Fahrradlampen, in meinen Kopfhörern, im Tablet.
Cool, denkst du, wenn das
Powerbank
alles geladen ist?
Ja, ehrlich gesagt, ja, das stimmt. Habe ich gestern Abend alles voll gemacht.
Also eine Menge Kleinkram müssen wir jeden Tag laden. Und bei manchen kommt auch noch was Größeres hinzu. Die müssen abends ihr E-Auto einstöpseln. Und wie cool wäre das, wenn man das nicht mehr so häufig machen würde, vielleicht nur noch einmal im Monat, weil man mit einem Auto mit einer Ladung tausende Kilometer fahren könnte.
Ja, und stellen wir uns mal nicht mehr nur das Auto, sondern auch das Flugzeug vor. Das würde elektrisch fliegen. Dann könnte ich ja ohne schlechtes Gewissen ins Flugzeug steigen.
Und dann könnte die Tagesschau in der Zukunft vielleicht mal so klingen.
Zum ersten Mal ist heute ein Elektroflugzeug der Lufthansa in Köln-Bonn gestartet. Die Maschine wird mit Hilfe von leistungsfähigen Akkus angetrieben. An Bord des Premierenfluges nach München waren 100 Passagiere. In Zukunft will die Airline Elektrolinienflüge innerhalb von Deutschland anbieten.
Das wäre schon eine ziemlich coole Vorstellung. Fliegen ohne CO2 in die Luft zu pusten und stattdessen sind Batterien am Flugzeug, die im besten Fall mit Ökostrom aufgeladen wurden. Aber ob das wirklich so kommt, das gucken wir uns gleich noch mal ein bisschen genauer an.
Ja, in jedem Fall muss unser super Akku eine ganze Menge können. Und was genau? Darüber habe ich mit Maximilian Fichtner vom Helmholtz-Institut in Ulm gesprochen.
Der super Akku ist ein Akku, der einerseits eine sehr hohe Speicherkapazität hat, der also viel Energie pro Gewicht und pro Volumen speichert. Der Super-Akku ist ein Akku, der gleichzeitig sehr, sehr schnell beladbar ist, innerhalb von wenigen Minuten. Das ist ein Akku, der sehr sicher ist und nicht einfach anfangen kann zu brennen. Und das ist ein Akku, der auf der Basis nachhaltiger Rohstoffe hergestellt wird.
Also ich bin total überzeugt. Ich möchte das Ding haben. Es klingt alles zu gut, um wahr zu sein. Wo bekomme ich den her?
Ja, leider noch nicht im Supermarkt. Also es wird total viel geforscht und vor allem bei den E-Autos geht es da richtig voran. Das hat mir Maximilian Fichtner erklärt.
Naja, also im Augenblick, was Stand der Technik ist, ist noch nicht so bei uns angekommen. Aber in China fahren da schon einige Modelle rum. 1000 Kilometer Reichweite und sie können 700 Kilometer draufladen in 10 Minuten.
Oh, das klingt auch richtig gut. Ich bin nämlich schon mal mit einem E-Auto durch halb Europa gefahren bis nach Italien und es hatte echt ewig gedauert. Ich habe sehr viel Zeit auf Autohöfen verbracht, nämlich alle paar hundert Kilometer musste ich wieder laden und das hat dann mehr als eine halbe Stunde gedauert. Also auch da bin ich bereit für den Super-Akku.
Naja, ist klar, ne? Du fährst mehr und lädst weniger. Also das wäre auf jeden Fall eine echte Zeitersparnis.
Das macht für viele E-Autos sicher attraktiver, wenn die Akkus irgendwann besser sind. Aber wie klappt das? Warum gibt es das jetzt schon? Wie sieht die Batterie aus? Wie hat die sich verändert?
Also ich könnte jetzt ganz viele technische Details nennen, aber ganz grob liegt es am Aufbau der Batteriezellen, hat mir Maximilian Fichtner gesagt.
Da ist es so, dass man vor einiger Zeit erkannt hat, ich brauche eigentlich gar nicht alle Teile in der Batterie, so wie sie bisher als gesetzt galten, sondern ich kann die unter bestimmten Randbedingungen einfach weglassen. Dadurch wird die Batterie kleiner und leichter. Das heißt, ich kriege die gleiche Energie auf kleinerem Raum bei geringerem Gewicht gespeichert.
Dann hast du einfach mehr Platz. Da, wo vorher eine Batterie drin war, kannst du jetzt drei sozusagen nebeneinander machen und dann ist auch irgendwie klar, dass das Auto mehr Power hat.
Klingt total logisch. Wünsche ich mir jetzt also auch für mein Handy, also im Handy-Akku, alles, was da nicht reingehört, raus. Werfen und dann mehrere hintereinander einfach da reinschalten.
Schöne Idee, aber der Super-Akku fürs Handy ist noch nicht in Sicht. Dafür ist es einfach zu klein.
Jetzt ist es aber so, in dem Handy, da ist praktisch nur eine Batteriezelle drin. Ja, da habe ich diesen Vorteil, den ich gewinnen kann, wenn ich viele zusammenschalte und das auf eine intelligente Art und Weise mache, habe ich da gar nicht. Ja, sondern da muss ich also, wenn dann überhaupt, in dieser Batteriezelle selber optimieren. Da ist sicher auch noch das eine oder andere möglich. Also ich sag mal, 30% würde ich schon noch erwarten. Aber ich glaube, wichtig ist es vor allem, dass man das auch schnell laden kann.
okay, also ein bisschen was geht noch, aber 30% klingt jetzt nicht wahnsinnig viel.
Ja, und es ist nicht nur einmal im Monat das Handy laden.
Aber immerhin, vielleicht geht es dann ein bisschen schneller. Ich werde wahrscheinlich aber trotzdem abends schön mein Handy einstöpseln, damit ich auch sicher sein kann, dass am nächsten Morgen der Handywecker wirklich klingelt.
Absolut.
Was ich jetzt mitnehme ist, den einen Super-Akku, der in Zukunft überall drinstecken wird, in meinem Handy, im E-Auto vielleicht, in einem E-Flugzeug, was es mal geben wird, den gibt's nicht.
Nee, die Frage ist immer, wie viel Platz hast du für den Akku und wie viel Power soll er da bringen, wo er eingebaut ist?
Lass uns vielleicht mal ein paar Akkutypen durchgehen. Wenn ich ehrlich bin, fällt mir immer nur der Lithium-Ionen-Akku ein. Da frage ich mich auch seit vielen Jahren, stelle ich mir immer wieder dieselben Fragen. Wie war das jetzt nochmal? Soll ich das Handy komplett leer gehen lassen? Lade ich es auf 100%? Lade ich es besser nur bis 80% auf? Und warum macht er eigentlich schlapp bei Kälte?
Der wird uns auch in Zukunft begleiten, das kann ich schon mal sagen. Und auf dem Weihnachtsmarkt wird es auch leider so sein, dass du den besser warm eingepackt lässt, sonst macht er nämlich schlapp, weil der kälteempfindlich ist. Also ohne jetzt zu sehr in Details zu gehen, es gibt zwei Batterietypen. Die einen sind so Festkörper, da ist keine Flüssigkeit drin, und die anderen, da ist eine Flüssigkeit drin, nämlich dieser Lithium-Ionen-Akku, von dem du gerade gesprochen hast.
Und der wird auch in Zukunft in meinem Handy drin stecken.
Ja, momentan ist das so. Und surprise, da ist Lithium drin. Und das werden wir auch in Zukunft brauchen, denn das liefert immer noch am meisten Power von all den Sachen, die man da so reinmachen kann. Aber es wird auch daran geforscht, dass man das durch andere Stoffe ersetzen kann, von denen wir auch mehr haben und an die wir leichter drankommen.
Und die vermutlich auch billiger sind.
Ja, das ist ein Punkt, aber auch sicherer.
Warum? Was ist das Problem mit der Sicherheit bei Lithium-Batterien?
Ja, die Flüssigkeit darin kann, wenn es schlecht läuft, sich entzünden. Also dann wird der Akku heiß und dann macht es Puff. Passiert nicht oft, kann aber gefährlich werden, je nachdem, wo es passiert.
Zum Beispiel im Flugzeug könnte es dann gefährlich werden. Ich bin zum ersten Mal neulich seit sehr vielen Jahren wieder geflogen und war wirklich überrascht, wie viele Sicherheitshinweise es im Flugzeug gab. Achtung, bitte meldet euch sofort oder melden Sie sich sofort, wenn eines der Geräte heiß läuft.
Ja, ist aber auch irgendwie klar, ne, dass die Airlines da jetzt mehr darauf achten müssen, weil wir alle ja mit, was wir an Akkus rumschleppen, wenn wir auf Reisen gehen.
Ja, wenn wir durchzählen, das ist das, was wir wahrscheinlich täglich laden. Handy, Uhr, Kopfhörer, vielleicht hast du auch noch einen Laptop dabei, ein Akku-Pack, ein E-Reader, eine Kamera. Da kommen schon echt einige Geräte zusammen, mal 400 Passagiere oder so.
Das ist echt viel und ein echtes Problem, wenn die zum Beispiel im Flugzeug Feuer fangen. Und die Flugbegleiterin Anna Flöholm hat uns erzählt, dass sie so ein Szenario vor jedem Flug durchsprechen.
Wir haben dann auch so, was wäre, wenn Szenarien, die wir dann im Kopf durchgehen. Feuer ist eigentlich mit das Gefährlichste, was an einem Flieger passieren kann.
Und sie hat uns erzählt, dass ihr das tatsächlich auch schon mal passiert ist. Also ein überhitzter Akku auf einem Flug von San Diego nach München.
Da hat sich der Passagier direkt bei uns gemeldet, dass sein Laptop aufquillt und warm wird. Also die Batterie ist implodiert im Laptop und wir haben ihn direkt runtergekühlt und haben dann 10 Stunden lang eine Brandwache eingerichtet.
Brandwache kenne ich ehrlich gesagt hier in Brandenburg nur im Wald. Wenn es im Wald brennt, dass dann Feuerwehrmann sitzt und guckt, dass es nicht wieder aufflammt.
Gibt es dann auch über den Wolken. Ich habe aber auch gelernt, inzwischen gibt es sogenannte Lithium-Ionen-Safe-Bags an Bord in den Flugzeugen und da können die Geräte dann rein und werden runtergekühlt.
Ja, wir wollen hier natürlich keine Panik machen. Passiert wirklich selten. Auch E-Autos zum Beispiel brennen nicht oft. Da gibt es eine schwedische Untersuchung zu und die hat gezeigt, dass Verbrennerautos bis zu 30 Mal häufiger brennen als E-Autos.
Okay, also auch wenn es nicht so super gefährlich ist mit den Akkus, die wir haben, dann könnten wir doch in Zukunft in unserem Super-Akku zumindest dafür sorgen, dass der noch sicherer ist.
Ja, es gibt ja jetzt schon eine Batterie, die irre Sachen aushält, hat mir Maximilian Fichtner erzählt. Der ist ja Direktor des Helmholtz-Instituts in Ulm für elektrochemische Energiespeicherung.
Nagelpenetrationstest nennt sich das in der Fachsprache. Dann irgendwie verbiegen, Bending-Test. Dann lässt man die aus einer gewissen Höhe fallen, schmeißt sie in heißes Wasser rein und noch irgendwas, was ich vergessen habe.
Das hält die alles aus?
Das hält die alles aus. Und die geben gleichzeitig noch die Garantie, dass die Batterie in der ersten Million Kilometer keine Degradationserscheinungen mehr zeigt. Das heißt, die hat keine Reichweitenverringerung während der ersten Million Kilometer.
Interessant, was man alles so mit Akkus machen kann. Ein Nagelpenetrationstest. Und wer schmeißt seine Geräte nicht gerne in heißes Wasser?
Ja, die Forscher nennen das tatsächlich die 6 Torturen, hat er mir erzählt.
Klingt auch ganz so. Also, es gibt jetzt schon Akkus, wie ich gelernt habe, die noch sicherer sind und noch mehr können. Dann komme ich jetzt einmal gedanklich zurück zu unserer Tagesschau-Meldung vom Anfang.
Zum Flugzeug.
Und dem Elektroflugzeug. Mhm. Ist das also gar nicht so unrealistisch, dass da so ein Flugzeug in Köln-Bonn abheben könnte und quer durch Deutschland fliegt?
Also von Maximilian Fichtner gibt es dazu ein klares Nein.
Also ich glaube nicht, dass es, sagen wir in Anführungszeichen, Jumbojet mit einer Batterie und 400 Leuten an Bord über den Atlantik schaffen wird. Das glaube ich nicht. Aber dass man kleinere Flugzeuge im innereuropäischen Verkehr mit einer begrenzten Anzahl von Passagieren oder sowas transportieren kann, das halte ich schon für möglich.
Mal angenommen, es gibt den Super-Akku, heißt unser Szenario heute. Und wir haben gerade schon drauf geschaut, wie das unser Leben, wie das unseren Alltag konkret verändern könnte.
Ja, und vielleicht können wir mit dem Super-Akku ja auch noch was ganz anderes regeln.
Ich hatte es ehrlich gesagt nicht sofort auf dem Schirm, als ich an Super-Akkus gedacht habe. Aber die werden auch eine große Rolle bei der Energiewende spielen.
Die Akkus werden auf alle Fälle dazu helfen, dass wir vielleicht schon in den 30er Jahren klimaneutral sind. Müssen wir ordentlich Sonne und Wind dazu bauen. Ohne Speicher wird es nicht gehen. Die Akkus werden uns helfen.
Das sagt Volker Quaschning. Er ist Experte für erneuerbare Energien.
Ja, und Deutschland will ja klimaneutral werden. Dafür soll Strom in Zukunft aus erneuerbaren Energien kommen, ne, Wind und Sonne. Und das soll kräftig ausgebaut werden.
Und tagsüber werden wir häufig eine Menge Strom aus erneuerbaren Energien produzieren. Wenn die Sonne scheint, wenn der Wind weht. Aber was passiert zum Beispiel nachts, wenn die Sonne nicht mehr scheint? Oder wenn mal Flaute ist und der Wind nicht weht? Dann brauchen wir ja trotzdem Strom. Ja. Und da ist die Idee, ganz grob gesagt, die Akkus werden dabei helfen, das auszugleichen.
Ja, da reicht dann aber doch ein super Akku nicht. Das müssen dann wahrscheinlich ganz schön viele sein.
Ja, ganze Batteriekraftwerke.
Das ist die gleiche Akkutechnologie, die wir vom Smartphone oder vom Laptop kennen. Da sind halt wenige Zellen drin. Und wenn ich dann halt jetzt einfach Hunderte oder Tausende von diesen Zellen zu größeren Packs und zu größeren Batteriespeichern habe, die werden dann meistens in Containern montiert, so in Schiffscontainern. Und dann kann man die halt einfach sehr gut transportieren. In China werden die meistens hergestellt, muss man einmal anrufen. Und dann kommen die Container, muss man sie aufstellen. Ein bisschen Planungsvorlauf. Aber die Technologie ist spannend, die wird immer billiger, immer besser. Und deswegen werden Batterien einfach eine richtig große Rolle in der künftigen Energieversorgung haben.
Klingelingeling, ich brauche mal 100 Container, ja. Aber echt so einfach, das wäre mega Akku, cool.
Tatsächlich werden diese Kraftwerke auch schon gebaut auf der ganzen Welt. Auch in Deutschland sind einige ziemlich große geplant. In Förderstedt in Sachsen-Anhalt zum Beispiel. Da soll so ein Kraftwerk entstehen, das 30.000 Haushalte einen ganzen Tag mit Strom versorgen soll.
Das wird ja überall gebaut in ganz Europa, das sind dann Riesen und das geht vor allen Dingen auch schnell. Das ist eigentlich die Energiewende, wir wollen ja schnell klimaneutral werden, wir bauen auch richtig schnell Sonne und Wind dazu, deswegen brauchen wir jetzt auch schnell Akkus. Und es gibt ja andere Speicher, so Wasserkraftspeicher, da baut man und plant man 10, 20 Jahre. Wenn ich jetzt in China anrufe, dann steht das Akkukraftwerk nächstes Jahr auf der Wiese.
So Genehmigungsverfahren in Deutschland, da habe ich jetzt eher so...
Ob das in einem Jahr wirklich fertig ist?
Da bin ich nicht
ist,
so unter Strom, da muss man echt... Aber ich nehme mal mit... So ein Batteriekraftwerk, das lässt sich viel schneller bauen als andere Speichermöglichkeiten, also Wasserstoff oder Gas zum Beispiel.
Ja, und jetzt haben wir ja auch nicht nur ein kurzfristiges Problem, den Strom zu speichern.
Ja klar, also den Strom vom Tag für den Abend oder die Nacht speichern.
Sondern es gibt auch Zeiten, da verbrauchen wir in Deutschland grundsätzlich mehr Strom und produzieren auf der anderen Seite auch weniger erneuerbare Energien. Im Winter in Deutschland zum Beispiel.
Da wäre es doch ganz cool, wenn wir so einen Langzeitspeicher hätten. Schön im Sommer die Sonne ordentlich scheinen lassen und den Akku aufladen und dann im Winter entladen.
Ist theoretisch eine gute Idee, praktisch eher noch nicht, sagt Volker Quaschning, der Professor für erneuerbare Energien.
Weil die dafür einfach dann zu teuer sind noch. Da würde man auf andere Speichertechnologien ausweichen. Aber wenn es um, sag ich mal, viele Stunden oder wenige Tage geht, da ist die Batterie einfach heute schon optimal.
Und diese Batterie, die muss nicht immer gleich so ein großes, ganzes Kraftwerk sein. Das kann auch tatsächlich eine einzelne Batterie sein.
Also ein super Akku bei mir unten im Keller?
Ja, ist eine Variante. Der kann im Keller stehen, der kann auf dem Dachboden stehen. Und es gibt auch Leute, die schon jetzt so einen Heimspeicher zu Hause haben, wo auch immer. Oder sie haben ihre Batterie vor der Haustür stehen, im Auto.
Das ist den meisten gar nicht klar. So ein Auto, so ein Elektroauto, das kann Strom für eine Woche für einen Haushalt speichern. Das heißt also, wir werden künftig dann einfach auch die Autospeicher anzapfen. Das heißt, da brauchen wir gar keine zusätzlichen Batterien. Die sind einfach schon da und die stehen ja 23 Stunden rum. Die kann man anzapfen.
Ja, klingt total logisch. In Zukunft, also vor allen Dingen in unserem Zukunftsszenario, werden ja auch viel mehr E-Autos unterwegs sein. Und warum sollten wir die nicht als Speicher nutzen?
Das bedeutet, da steht jetzt noch ein bisschen mehr auf unserer To-Do-Liste für die Zukunft. Erstmal müsste es mehr E-Autos geben. Leben und dann auch überall die technischen Möglichkeiten, dass ich auch mein Auto, meine Autobatterie anzapfen kann.
Also entweder ich nehme den Strom vom Auto und betreibe damit meine Waschmaschine oder ich koche damit.
Praktisch.
Genau. Oder ich schicke den Strom von meiner Autobatterie ins allgemeine Stromnetz.
Ja, da hast du, glaube ich, echt einen Vorteil, wenn du auf dem Land lebst, da deine eigene Technik vor der Haustür stehen hast. In der Stadt wird es, glaube ich, ein bisschen schwieriger.
Also wenn ich natürlich mein Eigenheim habe, dann muss ich auch gar nicht ins Netz einspeisen. Ich kann dann auch sagen, okay, also jetzt koche ich heute Abend mal mit meinem Autostrom. Also das sind ja auch Möglichkeiten und kaufe nicht den teuren Netzstrom ein. Also das sind natürlich erstmal spannende Sachen. Aber wir brauchen natürlich diese vielen Autospeicher, die wir dann dazu kriegen, einfach auch fürs System, weil es ja viel billiger ist, die Speicher, die da sind, schon zu nutzen, als neue dazuzustellen. Deswegen werden wir da Lösungen finden müssen. Wenn wir mal 15 Millionen E-Autos haben, dann können wir mit den ganzen Autobatterien eine komplette Nacht die komplette Stromversorgung in Deutschland überbrücken. Und es wäre ja schade, wenn wir dieses Potenzial liegen lassen.
Wow, ey, dass rumstehende Autos mal so nützlich sein könnten.
Ja, Deutschland kocht mit E-Autos. Die Batterie wäscht schmutzige
Wäsche.
Die neue
Serie mit Birte Sönnigsen, super.
Ja, oder mit deinem E-Auto.
Ja. Also, bis wir in dieser Zukunft sind, muss aber tatsächlich ja noch einiges passieren. E-Autos müssen erstmal auf der Straße sein und wir brauchen ja dann auch diese ganze Technik, um die Batterien wirklich nutzen zu können.
Ich finde ja interessant, dass fast alle, mit denen wir gesprochen haben, gesagt haben, mit Blick auf Super-Akkus oder Kraftwerke oder Speicher, dass da oft die Antwort war, ja, so gibt's das in China schon oder so ähnlich.
Ja, oder in China entwickeln sie es gerade.
Ich habe Volker Quaschning gefragt, wo Deutschland denn da gerade steht.
Deutschland ist komplett abgehängt. Das macht China momentan aus. Wir waren ja lange Zeit irgendwie damit schick, dass wir Kohlekraftwerke bauen und billiges Gas aus Russland importieren und Verbrennermotoren bauen. Das sind halt alles Technologien, die nicht zukunftsfähig sind. China hat rechtzeitig die Kurve gekriegt. Jetzt laufen wir ein bisschen hinterher. Ich glaube, wir sollten einfach ein bisschen schneller laufen, um nicht ganz abgehängt zu werden.
Also Birte, in unserem Gedankenexperiment sind ja sehr viele Batterien, also Akkus im Umlauf, ne? Im Auto verbaut, in Batteriespeicherkraftwerken.
Vielleicht zu Hause im Heimspeicher.
Genau, und da ist ja jetzt die Frage, wo kommen denn eigentlich die ganzen Stoffe dafür her?
Und haben wir genug davon? Ich habe ja gelernt, ohne Lithium wird es auch in absehbarer Zukunft erstmal nicht gehen.
Ja, und das meiste Lithium kommt aus Australien und aus Südamerika und es gibt verschiedene Wege, da dran zu kommen. In Australien ist es Bergbau, in Südamerika ist es eine andere Technik.
Wie funktioniert das da?
Das ist ein großer Salzsee, da wird reingebohrt und dann wird so Wasser-Salzgemisch raufgeholt und auf großen Pfannen verteilt und dann verdunstet das. Und was dann übrig bleibt, ist so ein weißes Pulver.
Das ist dann das Lithium?
Da ist Lithium drin gebunden und das muss dann erst nochmal gewaschen werden. Und merkst du schon, Wasserwüste nicht ganz unproblematisch.
Also klar ist, keine der Methoden ist super fürs Klima und die Umwelt.
Ja, und dann kommt ja noch der Transport des Lithiums dazu. Abgebaut wird das in Südamerika und Australien, aber verschifft wird es dann nach China, weil es vor allem da verarbeitet wird.
Das heißt, es ist nicht gut für die Umwelt und wir sind auch noch ziemlich abhängig von diesen Ländern. Und wenn wir dann in Deutschland in Zukunft auch mehr auf Super-Akkus setzen, ist das keine gute Idee, so abhängig zu sein. Das sagt Thomas Schmalz vom Fraunhofer-Institut in Karlsruhe. Er sagt deswegen, wir sollten auch in Deutschland Lithium abbauen.
Wir können uns ja nicht darauf verlassen, dass in anderen Ländern für uns Minenprojekte umgesetzt werden. Also wir wollen ja die Akkus haben, wir wollen mit dem Elektroauto rumfahren, wir wollen das Smartphone nutzen. Wieso sollten wir uns darauf verlassen, dass jetzt andere dann diesen zum Teil schmutzigen Bergbau machen? Also das kann es ja eigentlich nicht sein. Da müssen wir, denke ich, schon auch realistisch sein, dass wir sowas dann halt auch machen. Und man möchte natürlich aus strategischen Aspekten auch eben nicht abhängig sein von einzelnen Playern, die dann den Zugriff auf einen gewissen Rohstoff komplett für sich haben.
Also back to Bergbau in Deutschland, sagt er, um nicht andere die schmutzige Arbeit machen zu lassen.
Ja, und wir haben auch Lithium bei uns in Europa und auch in Deutschland, also zum Beispiel im Erzgebirge, aber auch im Oberrheingraben. Ehrlich gesagt musste ich gucken, wo das ist. Das liegt zwischen Frankfurt und Basel, das ist da so ein Gebiet.
Und es gibt Pläne, da das Lithium abzubauen. Volker Quaschning, der Professor für erneuerbare Energien, der hat uns gesagt, es gibt auch Berechnungen, dass da im Oberrheingraben so viel Lithium liegt, dass man dafür 300 Millionen E-Autos mit Batterien bestücken könnte.
Also damit würden wir schon ein bisschen weniger abhängig werden von den anderen Ländern, aber ist das jetzt wirklich so eine gute Idee, einfach mehr aus der Erde zu holen und Umwelt, Klima halt egal?
Thomas Schmalz, der hat da eine klare Meinung.
Wir können ja nicht die nächsten 1000 Jahre immer mehr und mehr neue Rohstoffe abbauen. Das wird einfach nicht funktionieren. Schon allein aus diesem langfristigen strategischen Aspekt muss man immer mehr und mehr in Richtung Recycling und zirkulare Wertschöpfung denken. Das heißt, Recycling spielt einfach eine zunehmend große Rolle.
Bedeutet, wir bauen also in Zukunft nicht einfach immer neue Super-Akkus, sondern müssen unsere Super-Akkus zum Teil einfach recyceln.
Man kauft ja die Rohstoffe, wenn man die Batterie kauft. Und diese Rohstoffe, im Idealfall gibt man die nie wieder aus der Hand, sondern man behält sie dann einfach für sich und verwendet sie wieder und wieder und muss damit weniger neue Rohstoffe einkaufen. Das heißt, das hat einen ökonomischen, ökologischen und einen strategischen Aspekt und ist deswegen enorm wichtig.
Das klingt total logisch, finde ich. Und wenn das technisch geht, warum sollten wir denn das Lithium nicht einfach immer weiterverwenden, aus den alten Akkus rausholen, statt immer Neues schmutzig abzubauen?
Ja, und das Lithium in den Akkus ist ja auch nicht das zentrale Problem. Das kann man je nach Recyclingprozess grundsätzlich immer wieder benutzen.
Also das verliert seine Power dann nicht am Ende. Wir ersparen euch jetzt die Details. Es wird aber viel daran geforscht, wie genau man die Batterien gut recyceln kann.
Ja, auch im Forschungszentrum in Jülich zum Beispiel. Da habe ich mit Dina Rolfing gesprochen. Die beschäftigt sich intensiv mit Recycling von Akkus. Und da habe ich zwei Sachen mitgenommen. Erstens, Recycling lohnt sich nicht immer.
Wann lohnt sich Recycling nicht?
Naja, wenn man zu viel Energie reinstecken muss, um die Stoffe wieder rauszubekommen. Das geht dann zwar technisch vielleicht, bringt aber nichts für Klima und Umwelt.
Na klar.
Und zweitens, man muss gucken, zu welchem Zeitpunkt man eine Batterie recycelt.
Inwiefern?
Na, stell dir mal so eine Autobatterie vor. Fürs Auto ist sie vielleicht irgendwann zu schlapp, aber dann muss man die nicht sofort recyceln, sondern könnte man sie erst noch ins Haus, in den Keller als Heimspeicher stellen.
Das heißt, fürs Auto zu schlecht, fürs Haus gut genug, das geht?
Genau, das reicht dann noch. Weil ne, die Batterie braucht da nicht die Power, aber speichern kann sie immer noch genug Energie und dann kann sie immer noch Waschmaschine waschen. Und
ja, haben wir schon gelernt, ne? Abends genau. Den Herd anwerfen damit.
Ja, und wenn wir aber den Super-Akku so clever bauen, dann würden viele Dinge von Anfang an mitgedacht. Nämlich, das könnte dazu führen, dass man am Ende sogar Stoffe aus dem Super-Akku nehmen könnte, um damit Blumen im Garten zu düngen.
Okay, das ist jetzt nochmal ein ganz neuer Gedanke. Crazy. Also ich lerne bisher doch eigentlich immer, Batterien sind giftig, Sondermüll, gefährlich. Und du erzählst mir jetzt, ich kann damit in Zukunft vielleicht meine Blumen auf dem Balkon düngen.
Es kommt halt drauf an, was wir in den Super-Akku reinpacken. Und wenn man da so Stoffe reinmacht, die man recyceln kann, wäre das von Anfang an schlau.
Wir halten fest, es wäre richtig gut, wenn wir den Super-Akku der Zukunft so bauen, dass wir den auch super recyceln könnten. Da haben aber die Akkus gerade bauen, gar kein großes Interesse dran, sagt Thomas Schmalz vom Fraunhofer Institut in Karlsruhe.
Ja, da liegt aktuell leider der Fokus drauf. Hauptsache, der Akku funktioniert ordentlich und was danach passiert, ist nur Nebensache, sagen wir es so. Das ist eine ganz große Forderung, die immer wieder gestellt wird. Das nennt sich Design for Recycling, dass man Produkte so entwickelt und entwirft, dass das Recycling danach auch möglichst einfach ist. Und der Super-Akku der Zukunft wäre sicherlich so designt, dass man ihn möglichst einfach wieder auseinanderbauen kann und die Materialien möglichst einfach auftrennen kann und im Idealfall auch ohne aufwendige Prozesse direkt wieder verwenden kann.
Das ist jetzt so ein klassischer Fall von alleine wird das nicht passieren. Da ist jetzt die Politik gefordert. Wenn wir wollen, dass wir mehr Akkus recyceln, dann braucht es dafür Regeln.
Ja, aber die gibt es ja schon von der EU. Die hat nämlich festgelegt, wie viel Prozent der ganzen Stoffe, die in den Batterien stecken, recycelt werden müssen. Bis zu 70% des Lithiums müssen in Zukunft aus den Akkus zurückgewonnen werden.
Das macht natürlich Arbeit, ist auch erstmal teurer. Da könnte man auch sagen, das ist vielleicht ein Nachteil für die Firmen in der EU, die das machen müssen, wenn das in anderen Ländern auf der Welt vielleicht nicht so ist.
Man sollte das nicht so sehen, das ist eine Bürde. Ach, wir müssen das auch noch recyceln. Nein, es ist eine Chance. Es ist eine Chance, die Materialien wiederzuverwenden, damit ökologischer zu sein. Das Ganze im Idealfall natürlich auch ökonomisch sinnvoll umzusetzen. Es ist auch einfach ein weiterer Schritt in der Wertschöpfungskette. Und im Idealfall wird der hier gemacht. Das sind dann am Ende des Tages auch Arbeitsplätze und eben Wertschöpfung, die hier getätigt wird in Deutschland und Europa.
Wir wollten heute mit euch keinen Deep Dive in die tiefe Technik der Akkus machen und das Periodensystem durchdeklinieren.
Ja, wir haben heute über einige Stoffe, die noch in den Akku stecken, gar nicht gesprochen. Und zum Teil werden die ja unter menschenunwürdigen Bedingungen aus der Erde geholt.
Umkämpfte Rohstoffe, seltene Erden, wer sie abbaut, wer darunter leidet und wie das alles besser werden kann in Zukunft, das wäre nochmal eine ganz eigene Folge. Ich schreibe es mal hier, ne? Wie immer, auf die lange Liste von Themen, die wir noch machen sollten.
Und wir fassen jetzt einfach mal zusammen, was wir aus der heutigen Folge mitnehmen.
Im besten Fall hat der Superakku viel Power. Elektroautos können tausende Kilometer mit nur einer Ladung zurücklegen. Batteriekraftwerke helfen dabei, dass die Energiewende gelingt und Deutschland seine Klimaziele erreicht. In den Akkus stecken nur wenig kritische Rohstoffe und die Produktion belastet die Umwelt und das Klima kaum. Recycling wird von Anfang an mitgedacht. So können wertvolle Rohstoffe immer wieder verwendet werden.
So muss es aber nicht unbedingt kommen. Im schlechtesten Fall brauchen wir für den Superakku viele problematische Stoffe, damit er möglichst viel Energie speichern kann. Weil bei der Herstellung nur auf die Leistung geachtet wird, lässt er sich am Ende schlechter recyceln. Das führt dazu, dass wir immer mehr Rohstoffe aus dem Boden holen müssen und dadurch Umwelt und Klima weiter schädigen. Die Akkuforschung kommt in Europa nicht voran, sodass die Abhängigkeit von China immer größer wird.
Ja, und wie immer wissen wir natürlich nicht, wie die Zukunft wirklich wird, aber vielleicht hilft uns heute dabei der Glückskeks.
Ich habe auch einen.
Was steht drin?
Ich habe ihn noch nicht auf, warte. Ist immer auf Englisch und auf Deutsch.
Ich liebe meinen. Deine Kompetenz ist unterbewertet.
Großartig. Alles, was Sie anfangen, wird Ihnen gelingen. Ja, danke.
Ob es wirklich gelungen ist, was du heute angefasst hast, das überlassen wir allen, die es gehört haben. Wenn ihr Feedback zu dieser Folge habt, dann schickt die gerne an malangenommen@tagesschau.de.
Und wir haben noch einen Hörtipp für euch. Der Podcast Hörsaal von Deutschlandfunk Nova, die kümmern sich um das Verhältnis der Menschen im Laufe der Geschichte zum Klima.
Ja, früher hat sich niemand Gedanken gemacht über Superakkus und schon gar nicht, warum man die recyceln sollte und dass das gut fürs Klima sein könnte.
Genau, zu hören in der ARD Audiothek und unsere Folgen sind da natürlich auch alle.
Das war's von Mal angenommen für heute. Macht's gut.
Tschüss.